Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Caroline Nord hat aufgehört, die Tage zu zählen. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie schon klettern, obwohl das Wetter eigentlich gerade gut ist. Das wollen sie und ihre drei Begleiterinnen jetzt nutzen, um ihre schweren Transportsäcke an Seilen an der Granitwand hochzuziehen. Aber das Wetter am patagonischen Berg bleibt unberechenbar. Es ziehen Wolken auf, Schnee wirbelt ihnen wie Gischt ins Gesicht, die Frauen hängen an den Seilen, unter ihnen nichts. Sie klettern aber weiter nach oben, wo sie dann endlich ihre kleinen Zelte aufbauen können. Auch das hängend über dem Abgrund, nur am Seil. Ines, ich frage jetzt hier mal als einer, der sich niemals an so eine Wand hängen würde. Wieso macht Caroline Nord das?
Also für Caroline Nord ist es ein großes Abenteuer. Sie liebt das sogenannte Big Wall Climbing. Das sind so ganz lange Wände, zum Teil 1000 Meter hoch. Und wenn man die durchsteigen will, dauert das oft Tage. Und das reizt sie gerade. Und sie hat das als erste Frauenzeitschrift geschafft. Diese Route, die South African Route heißt. Und sie waren zu viert unterwegs. Und dass sie das gerade als vier Frauen geschafft haben, hat für große Aufmerksamkeit gesorgt.
Vier Alpinistinnen klettern und schlafen 13 Tage lang an derselben Wand in Patagonien. Während sie die äußerst schwierige Route klettern, gehen sie manches anders an als Männer, erzählt Sportredaktorin Ines Häfliger. Ich bin Simon Schaffer. Für mich, Ines, ist das Gefühl ja schon so, wer so etwas wagt, der kann etwas Außergewöhnliches oder ist vielleicht auch außergewöhnlich. Ist denn diese Expedition für Caroline Nord und ihre Begleiterinnen, ist das einfach eine normale Expedition oder machen die sowas auch nicht oft?
Also jein, die Caroline Nord, die ist schon eine erfahrene Berggängerin, die macht das schon ab und zu. Sie ist 35 Jahre alt und sie wusste schon früh, dass sie Bergführerin werden will. Und heute lebt sie in der Westschweiz und sie ist eine von 42 Bergführerinnen in der Schweiz. Mhm. Vielleicht zum Vergleich, es gibt 1500 Männer, die in der Schweiz das machen.
Okay.
Sie macht ab und zu Erstbesteigungen, zum Beispiel auch in Patagonien oder in Grönland. Und sie ist gerne in Frauenteams unterwegs. Die South African Route hat sie mit der deutschen Amelie Kühne, der Französin Julia Cassou und der Chilenin Belen Prados gemacht. Also sie waren schon ziemlich international unterwegs.
Und warum dann eben eine reine Frauengruppe?
Das fand ich auch spannend. Die Caroline Nord hat mir erzählt, dass sie es ursprünglich aus Trotz gemacht hat.
Weil mich das genervt hat, dass immer, wenn wir schwere Touren geklettert sind, die Leute von außen gesagt haben, ja, die schweren Seilängen hat eher der Mann geklettert, wenn wir in einem gemischten Team unterwegs waren. Und das ist einfach nicht so. Manchmal steige auch ich als Frau alles vor und ein Mann steigt alles hinterher.
Also die Leistung wurde ihr abgesprochen. Und dann hat sie sich gesagt, dann mache ich halt alles in Frauenteams.
Also dass dann irgendwann Männer vorgegangen seien sozusagen.
Genau, dass ich das nicht mehr anhören muss, dass der Mann das sicher gemacht hat und dass sie diese Leistung auch für sich beanspruchen kann. Mhm. Und ja, heute sieht sie es ein bisschen lockerer, sie muss sich weniger beweisen und viele der Frauen sind auch ihre Freundinnen geworden.
Wie kam es dazu, dass Sie die South African Route ins Auge gefasst haben?
Ja, die South African Route liegt ja in Südchile, sie ist lange und wenn man sie macht, dann muss man auch lange unterwegs sein. Nicht nur Tage, sondern auch Wochen. Und das hat die vier Frauen gereizt. Sie wussten halt, wenn sie die machen wollen, sind sie sicher Wochen unterwegs. Und das bedeutet dort, man ist Winden ausgesetzt, es kann stürmen, es kann schneien, es kann sehr kalt werden. Und entsprechend brauchten sie viel Material. Insgesamt haben sie 300 Kilogramm mitgeschleppt. Also es war nicht nur eine alpinistische Herausforderung, sondern auch logistisch sehr anspruchsvoll.
Was heißt denn besonders lange jetzt für jemanden, der sich nicht mit Alpinismus auskennt?
Also die Frauen haben 13 Tage gebraucht für diese Route. Sie waren insgesamt aber auch 5 Wochen unterwegs. Die ganze Expedition dauerte noch viel länger. Und sie haben mir auch erzählt, dass sie kaum jemanden kennen, der so lange an diesen Big Walls unterwegs ist.
Und wie hoch ist denn jetzt zum Beispiel diese große Wand, diese eine große Wand, wie hoch ist die?
Die ist 1200 Meter hoch. Also okay. Und ja, sie wollten keinen Geschwindigkeitsrekord machen, das war ihnen von Anfang an klar. Sie wollten einfach diese Wand machen und diese Wand stand ihnen einfach offen, wenn sie ein bisschen mehr Zeit dafür haben.
Wie fängt man denn da an? Also wie und wo sind sie gestartet?
Sie haben ihr Auto parkiert und dann mussten sie erst einmal diese 300 Kilo Gepäck vom Auto hin zur Wand tragen. Und der Fußmarsch, der dauerte lange. 8 Stunden. Sie haben das etappiert, haben auch unterdessen übernachtet in einem Zelt und haben tagelang das Gepäck getragen. Also das Gepäck ist so in großen, zylinderförmigen Taschen verteilt. Dann haben sie das Gepäck an den Wandfuß gebracht und dort haben sie in einer Höhle übernachtet. Also wirklich in einer winzigen Höhle. Ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe keine Fotos gesehen, aber die Frauen haben gesagt, es sei sehr, sehr eng gewesen.
Ja, und über ihnen wirklich die ganze Wand, also wirklich am Fuß der Wand.
Genau, über ihnen war die Wand.
Okay.
Und von dort haben sie auch die Wand beobachtet, die Wetterwechsel, der Steinschlag und sich ein Bild davon verschafft, was sie erwarten wird. Und dann haben sie wirklich langsam die ersten Seillängen angebracht, sind aus der Höhle rausgegangen, haben die Wand bearbeitet, die Fixseile angebracht und sich so nach oben gekämpft.
Der gefährlichste Moment für uns war, als noch andere Seilschaften über uns waren. Denn wenn die klettern, kann es passieren, dass sich Steine lösen. Die nehmen dann im freien Fall nach unten eine wahnsinnige Geschwindigkeit auf und schlagen weiter unten wieder in die Wand ein. Und das ist, wo wir waren. Und es ist wirklich wie so Bombengeschosse, die auf einen zukommen. Und das hat uns extrem viel Angst gemacht.
Es passierte schon sehr schnell. Und da traf ein Stein, die Belen Prados. Und sie musste eine Pause einlegen, weil sie sich eine Prellung zugezogen hat.
Weißt du, wohin sie getroffen hat? Also an den Kopf oder wo?
Ich glaube, es hat sie so im Brustbereich getroffen.
Und das hat sie lange zurückgesetzt dann?
Sie musste eine Nacht wieder runtersteigen und übernachten, also nicht in der Höhle, sondern in einem Biwak.
Hart im Nehmen.
Ja, genau.
Das heißt auch eben, man klettert dann zum Teil frei hoch und dann setzt man sich immer wieder den nächsten Haken, um wieder gesichert zu sein, aber sehr vieles geschieht Free Climbing.
Also sie waren schon gesichert.
Ja.
Einfach die Person, die den Vorstieg macht, die setzt den nächsten Haken, aber ist dann unten befestigt am Seil. Und als sie dann wirklich diese ersten Seillängen angebracht hatten, haben sie ihr Wandzelt aufgebaut. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, war das ihr Base und nicht mehr diese Höhle.
Mhm.
Und haben sich im sogenannten Capsule-Style nach oben bewegt.
Ja, also nicht jeden Tag weiter nach oben verschoben, sondern wie eine Hauptbase und dann wie hin und her.
Genau, sie haben eigentlich sehr viele Höhenmeter geklettert. Nicht nur diese 1200 Höhenmeter, sondern viel mehr, weil sie gingen immer zurück in dieses Wandzelt schlafen und haben dann die Route kontinuierlich nach oben ausgebaut.
Kannst du mir mal den Alltag von denen beschreiben, wie das dann ist, wenn man dann eben tagelang klettert und eine Route erweitert?
Also sie wachen jeden Morgen früh auf, schauen aus dem Hängezelt, aus dem Wandzelt, ob sie überhaupt rausgehen können. Und falls das Wetter es zulässt, dann bauen sie die Route um einige Seillängen aus. Und es gehen dann nicht alle an die Wand, die anderen zwei bleiben im Wandzelt und kochen etwas, schmelzen Schnee, um so überhaupt an Wasser zu gelangen. Weil so viel Wasser, wie sie benötigt haben, konnten sie gar nicht mitschleppen. Selbst einfache Sachen wie so kochen oder aufs WC gehen werden sehr kompliziert, wenn man das in der Luft machen muss. Und Privatsphäre gibt es keine mehr. Und sie haben in Wasserflaschen gepinkelt und die Geschäfte haben sie in Tüten verrichtet, damit sie die Wand nicht verschmutzten. Sie waren ja nicht die Einzigen, die kletterten.
Mhm.
Das war das eine. Das andere war eben, dass sie diese Route ausgebaut haben nach oben. Und zum Teil haben sie Klemmgeräte verwendet, also diese in die Risse gesteckt und dann haben sie sich erweitert und waren dann so die Haken. Zum Teil waren aber die Risse in der Wand zu klein und sie mussten wirklich Schlaghaken mit dem Hammer in die Wand hämmern.
Und dann heißt es eigentlich immer einen nach oben und vielleicht an einem Tag macht man dann, was weiß ich, 40 Höhenmeter Unterschied oder irgend so.
Also es sind, eine Seillänge ist 60 Höhenmeter.
Ah, okay.
Genau, man redet von Seillängen, nicht von Höhenmetern. Ja, je nach Tag schafft man vielleicht eine Seillänge, zum Teil mehrere, wenn es gut läuft.
Der Hammer muss dabei sein. Eine Bohrmaschine gibt es nicht, nehme ich mal.
Bohrmaschine gibt es nicht. Sonst müsste man auch Batterien mitschleppen und Ladekabel, was auch immer.
Ich stelle mir das als enorm anstrengend und auch schwierig vor.
Ja, es war sicher nicht alles so einfach. Sie sind immer wieder auf Schwierigkeiten getroffen. Das Wetter hat oft gewechselt. Zum Teil kamen die Schneemassen runter durch den Wind. Und sie mussten immer warten, bis sie wieder klettern konnten. Also oft gab es nur wenige Stunden, während denen sie klettern konnten. Und das ständige Abwarten, das ist auch sehr ermüdend. Und ja, eben auch die Amelie Kühne, die hat sich auch Erfrierungen am Fuß zugezogen, kurz vor dem Gipfel, und musste dann mit einem geschwollenen Fuß weiterklettern.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind sie 100% bei ihrem Projekt, wir 100% bei ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
We came to rock climb.
Good.
Oh yeah. Rock free climbing.
Also dazu muss man jetzt sagen, das klingt jetzt sehr spaßig von den Zweien, aber wer das nicht sieht auf dem Bild dieses Videos, die hängen an dieser Wand, es schneit von oben so stark, da würden die meisten Leute nicht mehr aus dem Haus gehen. Sie hängen, man sieht nicht mehr als 3 Meter weit und es schneit ihnen ins Gesicht. Also sie sind dafür unglaublich gut gelaunt.
Ja, sie wirken wirklich ziemlich oft sehr locker, auch wenn es sehr anstrengend war, und sie schaffen es irgendwie, ihren Humor zu bewahren. Aber das täuscht, sie sind sehr erfahrene Alpinistinnen. Das ist kein lustiger Spaß, den sie hier machen.
Hat sie dir gesagt, wie sie mit den Schwierigkeiten dann umgegangen sind? Man muss ja enorm viel auch eben miteinander ausmachen, koordinieren. Alle müssen den Kopf beieinander haben.
Also ich habe gefragt, ob sie sich gestritten haben. Sie haben das verneint. Die Caroline Nord hat gesagt, dass sie besonders die Kommunikation schätzt in Frauenseilschaften. Sie nimmt diese als sehr offen wahr und dass man auch aufeinander schaut und auch über Stärken und Schwächen spricht. Sie hat als Beispiel ihre Periode genannt, die ja wirklich auch die Leistung beeinflussen kann. Wenn sie ihre Periode bekommt, dann hat sie mehr Angst und sie will dann nicht vorsteigen und dann steigen die anderen vor.
Und das wurde dann jeweils kommuniziert, dass die anderen wissen.
Das wurde so kommuniziert, genau.
Hat sie denn den Unterschied, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber den Unterschied vielleicht zu männergeführten Teams, Männerteams, sozusagen, was passiert da, was dann vielleicht eben auch nicht passiert?
Vielleicht kann man als Beispiel diese Debatte um den Großglockner-Fall nehmen, die ja Europa erfasst hatte, nachdem in Österreich ein Alpinist seine Frau zurückgelassen hat am Berg.
Okay.
Das ist ein krasser Vergleich, aber das würde halt ihnen wie nie passieren, weil sie aufeinander schauen und ja, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Und es haben sich dann ja auch viele Frauen gemeldet auf Social Media, die gesagt haben, ich wurde von Männern am Berg zurückgelassen und ich fühlte mich unwohl. Und ich glaube, hier ist ihre Seilschaft so gewissermaßen das Gegenbeispiel.
Ja, aber eben diskutiert wurde sicher schon auch.
Ja, diskutiert haben sie sicher auch. Es war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Sind auch Profis, eben, die haben ja auch Meinungen, eben, wo geht man als nächstes durch und so weiter. Und wie kommen sie dann oben an?
Es hat sich schon unglaublich angefühlt, als wir auf dem Gipfel standen, weil wir haben da lange nicht mehr dran geglaubt. Oder?
Oben sind sie glücklich angekommen. Es war wirklich schwieriger, als sie es erwartet hatten. Sie wussten aber auch, wenn man oben ankommt, muss man zuerst noch absteigen.
Aber im Endeffekt, so die pure Freude ist es dann doch nicht, weil man weiß, es fehlt noch der ganze Rückweg und der Rückweg ist immer sau anstrengend und wir sind schon müde und so weiter und es darf dann auch nichts mehr passieren.
Also das ist nicht einfach, man kann jetzt nach Hause gehen, sondern es kommt noch das lange Abseilen und man muss das alles Material nach unten transportieren, zurück zum Auto. Also es waren gemischte Gefühle.
Etwas, was ich über Alpinismus weiß, ist, dass es auch um Aufmerksamkeit geht. Also eben, wer bricht welchen Rekord zum Beispiel. Wie war da die Rezeption Ihres Erfolges, Ihres Aufstiegs?
Ja, sogar Reinhold Messner, der gratulierte auf Social Media.
Auch einer, der, soweit ich weiß, nicht, auch nicht mit Kritik geizt, wenn er nicht zufrieden ist.
Genau, genau. Und ich weiß nicht, ob er jetzt 2 Wochen in dieser patagonischen Wand ausgeharrt hätte, ob das sein Stil wäre. Es gab schon viel Aufmerksamkeit, besonders in den Kletterkreisen. Es haben so Fachmagazine darüber berichtet. Und mir ist auch aufgefallen, dass besonders viele Frauen dann auf, unter dem Post kommentiert haben. Man muss schon sagen, für diese South African Route gibt es einen neuen Spielrekord. Der ist unter 24 Stunden. Aber trotzdem
am
haben,
Stück.
Genau, diese beiden Männer haben es unter einem Tag geklettert. Am Stück.
Aber wahrscheinlich mit einem komplett anderen Ansatz dann.
Die wollten einfach diesen Rekord brechen. Und ich glaube, dass die Frauen so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, liegt sicher daran, dass ihre Leistung sehr außergewöhnlich ist, aber der Bergsport schon noch immer männerdominiert ist. Und es gibt aber eine Veränderung, dass Frauen in den Bergsport drängen, ihren Platz suchen und auch finden. Und viele sind auch in Frauenseilschaften unterwegs. Und das Team von Caro Nord, wir haben es gesehen, wirkt sehr nahbar, humorvoll und sie inspirieren auch andere Frauen.
Was ziehst du daraus? Was ist dein Fazit, wenn du diese Geschichte betrachtest?
Ja, vielleicht gar nicht, dass die vier mit Männern konkurrieren wollten oder einen Geschwindigkeitsrekord brechen wollten, sondern ihren eigenen Stil weiterentwickeln. Es geht ihnen nicht um die Geschwindigkeit, um die Schnelligkeit, sondern um das Abenteuer.
Ja, also vielleicht auch möglichst lange, sage ich jetzt mal, an einem Ort zu sein, also Ausdauer?
Ausdauer und langsamer unterwegs zu sein, heißt nicht, dass es einfacher ist.
Danke, Ines.
Danke dir.
Das war der Akzent mit der Sportredaktorin Ines Häfliger. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.